Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Endlich naht die schöne Jahreszeit. Die Sonne lacht, es wird wärmer, wir sind wieder öfter draußen, wir sind gut drauf und wir lassen uns die Sonne auf den Bauch scheinen. Wenn da nicht dieses lästige Eincreme mit der Sonnenmilch wäre. Ich bin ehrlich, ich find's nervig. Es klebt, es macht Flecken auf meine Kleidung und an den Rücken komme ich ohne Hilfe auch nicht ran. Trotzdem mache ich es natürlich, weil ich keinen Sonnenbrand und auch keinen Hautkrebs riskieren möchte. Denn das UV-Licht gilt als die Hauptursache für Hautkrebs. Ja, und damit sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema. Mein Name ist Anne Bach und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei der Diakonie in Südwestfalen. Während ich mich, wie viele andere, über ein Bad in der Sonne freue, könnte ich mir vorstellen, dass bei meinen beiden Gästen die Alarmglocken läuten. Finden wir mal heraus, ob das wirklich so ist. Ich begrüße heute die beiden Dermatologen Dr. Claudia Elgermall und Professor Dr. Stefan Elgermall. Frau Elgermall ist Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und seit 2005 als niedergelassene Ärztin im Medizinischen Versorgungszentrum Jungstilling in Siegen tätig. Ist das richtig?
Ja, ja, alles gut. Stimmt so.
Gut, und Ihr Mann, Professor Dr. Stefan Elgermall, ist Facharzt für Dermatologie und Venerologie und Chefarzt der Dermatologie im Diakonieklinikum Bethesda in Freudenberg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind.
Ja.
Guten Tag, wir freuen uns. Guten Tag.
Frau Elgermall, Hand aufs Herz, nehmen Sie im Urlaub oder zu Hause auch mal ein Bad in der Sonne?
Ganz selten und wenn, dann nur kurz. Also ich vermeide auf jeden Fall einen Sonnenbrand. Und mir ist auch bewusst, dass dieses Sonnenbaden, was wir so exzessiv und gerne machen, eine Erscheinung der Neuzeit ist. Denn früher haben das die Menschen nicht gemacht.
Ich habe ja eingangs gesagt, dass die UV-Strahlung als Hauptursache für Hautkrebs gilt. Würden Sie das unterschreiben?
Auf jeden Fall. Die häufigsten Hautkrebse, das, was wir unter weißem Hautkrebs zusammenfassen und auch das maligne Melanom, sind sehr stark UV-induziert.
Das maligne Melanom ist schwarzer Hautkrebs?
Genau, der schwarze Hautkrebs, genau. Wobei man sagen muss, dass das sehr vom Hauttyp abhängig ist. Denn unsere Haut, je nach Hauttyp sind wir unterschiedlich stark geschützt vor der UV-Strahlung. Das heißt zum Beispiel Schwarzafrikaner mit sehr dunkler Haut haben praktisch kein Hautkrebsrisiko, weil das dunkle Pigment, das Melanin, sie perfekt schützt. Aber bei uns sind die Hälfte der Bevölkerung Hauttyp 1 und 2. Das heißt rothaarig, blond, helle Haut, helle Augen. Und wir haben nicht mehr sehr viel Melanin in unserer Haut. Und dadurch ist die UV-Strahlung für uns sehr schädlich und kann zu Hautkrebs führen.
Herr Elgermall, wie schützen Sie sich denn vor der Sonne?
Ja gut, ich bin nicht Hauttyp 1 und 2, deswegen bin ich von vornherein etwas besser geschützt gegen die Sonne. Und natürlich, aber auch, ich meide natürlich den Sonnenbrand, selbstverständlich.
Also kann ich mich denn überhaupt ohne schlechtes Gewissen in der Sonne bräunen? Eigentlich wahrscheinlich nicht. Oder was sagt ein Dermatologe dazu?
Also Sie können sich natürlich etwas bräunen in der Sonne, wobei natürlich je nachdem, wann Sie sich in die Sonne bewegen, es sein kann, also wenn Sie zum Beispiel jetzt an die Mittagssonne denken, die hoch steht, dann ist das natürlich eher ein Problem, als wenn ich die Morgensonne oder die Abendsonne nehme. Also das ist zum Beispiel sicherlich eine Möglichkeit, sich auch besser zu schützen. Also gerade in der Mittagssonne ist das Baden draußen ein besonderes Problem.
Ich habe schon des Öfteren diese Aussage gehört, die Haut vergisst nichts, und habe gelesen, dass nur eine Handvoll Sonnenbrände in der Kindheit ausreicht, um die Wahrscheinlichkeit, später an Hautkrebs zu erkranken, um ein Vielfaches erhöht. Was ist an der Behauptung dran, Herr Elgermall?
Also es ist wirklich so, dass wir wissen, dass jetzt speziell der schwarze Hautkrebs eben durch Sonnenbrände hervorgerufen werden kann, und zwar mit einer typischen Verzögerung von 20 bis 30 Jahren nach mehreren Sonnenbränden. Und das ist auch der Grund, warum früher, also sagen wir mal vor 1950, als die Menschen quasi sich der Sonne sehr selten ausgesetzt haben. Und nach 1950, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es dann quasi auch zunehmend Menschen gab, die sich im Rahmen von Urlauben, also Mallorca oder Gran Canaria, sich der Sonne ausgesetzt haben, dann eben einen sprunghaften Anstieg von Hautkrebs gegeben hat, weil eben diese Menschen sich eben alle nicht geschützt haben und dann mit einer Verzögerung dann einen Sonnenbrand gekriegt haben. Und früher war es auch so,
dass wir... Ein malignes Melanom, meinst du?
Ja, ich rede vom schwarzen Krebs.
Nehmen die Hautkrebsfälle immer noch zu?
Ja, also sie nehmen zu, aber ich denke schon, dass die Kurve abgeflacht ist. Also sie haben damals über 50 Jahre 16-fach zugenommen.
Mhm. Und jetzt beobachten Sie den Trend, dass es abflacht. Woran liegt das wohl? Ist das Bewusstsein für Sonnenschutz besser geworden in der Bevölkerung oder?
Ja, also es ist das Bewusstsein ist besser geworden und auch die Kinder werden mehr geschützt.
Ja, aber mit diesem Abflachen ist ja gemeint, dass es auf einem hohen Niveau im Moment stagniert.
Ja, also gut ist es immer noch nicht.
Nein,
ja.
Es gibt sehr, sehr viele Hautkrebse, aber es nimmt jetzt nicht mehr so exponentiell zu, wie es in der Vergangenheit zugenommen hat. Es stagniert auf einem sehr hohen Niveau.
Können Sie noch mal ganz kurz, Frau Elger, mal den Unterschied zwischen weißem und hellem Hautkrebs erklären? Also
weiß und schwarz.
Oder weiß und schwarz.
Genau, also unter weißem oder hell, weiß und heller Hautkrebs ist ja dasselbe. Darunter wird zusammengefasst das Basalzellkarzinom, Basaliom und das Plattenepithelkarzinom. Beides sind Hautkrebse, die nicht so gefährlich sind. Vor allem das Basaliom oder Basalzellkarzinom streut ja nicht, wächst oft sehr, sehr langsam und ist in den allerwenigsten Fällen lebensgefährlich. Und das Plattenepithelkarzinom, das streut zwar, aber auch erst sehr spät und ist auch deshalb nur selten lebensgefährlich. Dagegen der schwarze Hautkrebs, der wächst schneller, streut früh und muss früh entdeckt werden und entfernt werden.
Aber der Grund für die Entstehung dieser beiden Hautkrebs oder dieser mehreren Hautkrebsarten, die Sie gerade aufgezählt haben, ist immer die Sonne oder gibt es auch andere Ursachen für die
andere
Entstehung?
Andere Ursachen sind extrem selten. Mhm. Also zum Beispiel gibt es für das Plattenepithelkarzinom als Ursache auch Röntgenstrahlung. Früher, als zum Beispiel die Menschen so gut vor der Röntgenstrahlung geschützt waren, da sind auch Plattenepithelkarzinome aufgetreten. Früher wurde zum Beispiel auch, wenn Krebse bestrahlt wurden, dann war das noch nicht so ausgereift wie heute. Und dann haben manchmal die Menschen nach Jahrzehnten auch einen weißen Hautkrebs, ein Plattenepithelkarzinom entwickelt. Aber das sind seltene Ursachen. Die UV-Strahlung ist das Allerwichtigste.
Wie oft begegnen Ihnen in Ihrer Praxis Patienten mit Hautkrebs?
Der weiße Hautkrebs ist extrem häufig. Der begegnet mir täglich. Mhm. Der schwarze Hautkrebs ist Gott sei Dank relativ selten. Der begegnet einem ja, vielleicht ein Patient pro Monat. Das ist also ein ganz großer Unterschied. Der weiße Hautkrebs ist sehr viel häufiger.
Und wie alt sind die Patienten, die an Hautkrebs erkranken? Welche Altersgruppe trifft das, Frau Elgermal?
Beim weißen Hautkrebs ist es so, dass es vor allem alte Menschen sind. Aber er kann auch durchaus schon so ab dem 40., 50. Lebensjahr auftreten. Das hängt dann wirklich sehr davon ab, wie die Menschen mit der Sonne umgegangen sind. Also wenn 50-Jährige Basalzellkarzinome bekommen, dann sind es eigentlich immer hellhäutige Menschen, sehr hellhäutige und solche, die zum Beispiel immer Strandurlaube machen oder entsprechende Sportarten betreiben, wo sie immer draußen sind.
Und was ist das Gefährliche an dem schwarzen Hautkrebs? Sie haben vorhin gesagt, der streut sehr schnell. Wie viel Zeit habe ich denn, bis er streut? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Es gibt natürlich beim schwarzen Hautkrebs auch mehrere Arten. Also es ist nicht, einer ist nicht wie der andere, aber die häufigste Form, das oberflächlich spreitende Melanom, das wächst schon auch viele, viele Monate, ohne dass es streut. Also oft auch bis zu einem Jahr oder sogar noch länger. Und erst wenn man es in dieser Zeit nicht entfernt, dann ist die Gefahr, dass es streut, groß. Es gibt auch aggressivere Formen, die sehr schnell metastasieren, also streuen in den Körper, aber die sind Gott sei Dank seltener.
Jetzt gibt es ja das von der Krankenkasse bezahlte Vorsorge-Screening, Hautscreening. Können Sie kurz erklären, was das beinhaltet? An wen richtet sich das?
Grundsätzlich ist es so, dass von den gesetzlichen Krankenkassen teilweise ab dem 35., bei vielen aber auch schon ab dem, sagen wir, 18. oder 20. Lebensjahr alle 2 Jahre eine Hautkrebsvorsorge bezahlt wird. Das heißt, der gesamte Körper wird abgescannt mit einer großen Lupe, unter sehr gutem Licht angeschaut. Pigmentmuttermale werden mit dem Auflichtmikroskop in 10-facher Vergrößerung angeschaut. Und dann wird eben geguckt, ob da irgendwas ist, was nicht in Ordnung ist.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie heute ein Dermatoskop mitgebracht haben, weil Sie es täglich im Einsatz haben.
Genau.
Wenn ich jetzt alle 2 Jahre zur Vorsorge gehe, reicht das dann? Kann ich mich dann in der Zwischenzeit entspannen oder kann ich was selbst noch, auf was muss ich noch achten?
Das Problem bei dieser Hautkrebsvorsorge ist, dass diese 2 Jahre für die einen zu kurz sind und für die anderen zu lang. Also es gibt Menschen, die haben kaum ein Hautkrebsrisiko, zum Beispiel sehr dunkle Hauttypen oder Menschen, die gar keine Pigmentnävi haben. Menschen,
Muttermale sind das.
Ja,
ne?
Muttermale, die gar keine braunen Muttermale haben. Menschen, die sich sehr viel drinnen aufhalten, die haben kaum ein Hautkrebsrisiko und die könnten auch einfach sich selber gut beobachten. Andere aber, die zum Beispiel mehr als 50 Muttermale haben, vor allem wenn die größer sind als 5 Millimeter, haben ein erhöhtes Risiko und die müssten eigentlich mindestens jedes Jahr kommen. Das machen wir auch so. Wir sagen denen dann, dass sie jährlich kommen. Und man kann sich insofern nicht entspannen. Das heißt, wenn man zur Risikogruppe gehört, also zum Beispiel Hauttyp 1 oder 2, also rote Haare, sehr helle Haut, Sommersprossen, leicht Sonnenbrände, dann ist ganz wichtig, dass man sich auch selbst beobachtet. Und das ist ja das Schöne, das ist ja die einzige Vorsorge, außer vielleicht das die Brustabtastung, ist es ansonsten die einzige Vorsorge, wo ich auch selber als Patient, Patientin was tun kann.
Geht Hautkrebs immer von einem Muttermal aus oder kann der auch unabhängig von einem Leberfleck oder Muttermal entstehen?
Der weiße Hautkrebs entsteht nicht aus einem Muttermal.
Ja.
Der entsteht unabhängig davon. Und der schwarze Hautkrebs entsteht unten ungefähr der Hälfte der Fälle aus einem Pigmentmuttermal. Also 50% entstehen auch einfach so auf der Haut. Und deshalb ist Selbstbeobachtung sehr wichtig. Kommt da was Neues? Vergrößert sich das? Blutet das vielleicht? Wird schwarz? Das sind alles Kriterien.
Denke ich direkt an diese sogenannte ABCDE-Regel. Können Sie kurz nochmal erläutern, was das ist? Das ist ja so eine Art Leitfaden für mich, worauf ich achten kann, wie ich zum Beispiel ein verdächtiges Muttermal erkennen kann.
Genau, die ABCDE-Regel bezieht sich auf Muttermale, also auf Pigmentmuttermale. Das ist ganz wichtig zu sagen. Die bezieht sich jetzt nicht zum Beispiel auf Alterswarzen, die es auch sehr viel auf der Haut gibt. Und die bezieht sich auch nicht auf den weißen Hautkrebs. Aber wenn ich ein Pigmentmuttermal habe, dann bedeutet A, dass ich beobachten sollte, wird es asymmetrisch. Das heißt, ist es nicht mehr rund oder oval, sondern hat es irgendwelche Ausbuchtungen. B, wie ist es begrenzt? Ist es scharf begrenzt oder irgendwo so ein bisschen verwaschen am Rand? Dann C, wie ist die Farbe? Wenn die Farbe hellbraun ist, ist das ein gutes Zeichen. Wenn sie gleichmäßig ist, ist es ein gutes Zeichen. Wenn sie unregelmäßig ist, schwarz oder auch rötlich, dann ist es ein schlechtes Zeichen. Das ist das Kriterium C. D ist der Durchmesser. Wenn Muttermale kleiner sind als 5 mm, dann sind sie in der Regel gutartig. Vor allem, wenn sie dann nicht wachsen. Ne? Kann man nicht einfach beobachten, wenn das Ding immer gleich bleibt, kleiner als 5 mm, Entwarnung. Wenn es größer ist als 5 mm, muss ich dem schon mehr Beachtung schenken. Und E ist ein ganz wichtiges Kriterium, die Entwicklung. Wie verändert sich das? Denn es ist sehr wichtig, dass Patienten wissen, wenn etwas gleich bleibt, sich überhaupt nicht verändert, dann ist es auch gutartig. Deshalb immer auch schauen, was passiert so mit meinen Muttermalen.
Also schon mal als Tipp für die Zuhörer, auch zwischen den Screening-Untersuchungen immer beobachten und aufmerksam gucken, ob sich irgendwas Verdächtiges entwickelt. Herr Elgermal, nehmen wir mal an, ich habe jetzt die Diagnose Hautkrebs bekommen. Wie geht's dann für mich weiter?
Ja, also dann ist der erste Schritt natürlich, dass wir das nochmal genau beobachten, gucken, welche Kriterien erfüllt werden. Und dann ist der nächste Schritt, dass man speziell jetzt beim schwarzen Hautkrebs auf jeden Fall dann diese Stelle herausschneiden würde und dann untersuchen würde und gucken, um was es sich für ein, also ob es sich nur um eine Vorstufe handelt oder um ein aktives Pigmentmal oder aber um, ob es sich wirklich um einen schwarzen Krebs handelt. Bei den hellen Hautkrebsen ist es so, dass man in Abhängigkeit davon, an welcher Körperstelle das ist, auch eventuell statt einer Operation mit Salben oder mit besonderen Behandlungen, also ich meine, denke da an PDT, also Infrarot mit einer besonderen Salbe, auch behandeln könnte. Wie gesagt, beim schwarzen Hautkrebs ist wirklich die Alternative, müssen wir also eigentlich alternativlos die Stelle dann rausschneiden und dann untersuchen.
Sie haben heute, wir haben uns vorher im Vorhinein darauf verständigt, dass Sie einen Gegenstand mitbringen aus Ihrem Berufsalltag. Sie operieren ja jeden Tag. Was haben Sie mitgebracht?
Ich habe ein steriles Lineal und einen Stift mitgebracht, weil natürlich ich dann die Sicherheitsabstände einzeichne, mit denen ich dann zum Beispiel einen schwarzen Hautkrebs herausschneiden würde oder auch ein Basalzellkarzinom.
Und das ist ein tägliches, also eine tägliche Tätigkeit, dass, also Sie operieren jeden Tag Patienten mit Hautkrebs, ist das
genau,
richtig?
Genau.
Wie gut sind denn die Heilungschancen bei schwarzem Hautkrebs? Also ist es oft, also ist es so, dass es rausgeschnitten werden kann und alles ist gut oder wie schätzen Sie das so ein?
Also ganz entscheidend ist, wie dick der schwarze Krebs ist. An der Dicke entscheidet sich, ob zum Beispiel auch Lymphknoten mit entfernt werden müssen und wenn auch eine Beteiligung der Lymphknoten ist, ob auch noch zusätzlich zum Herausschneiden eine Zusatzbehandlung gemacht werden muss. Bei den weißen Hautkrebsen ist es so, dass zum Beispiel beim Basalzellkarzinom, das ist also ein halb bösartiger Tumor, da ist es so, dass der rausgeschnitten wird und dann geht es nur noch darum, operationstechnisch, wie wir dieses Loch wieder zukriegen. Also beispielsweise an der Nase muss dann die Haut gedreht werden und um beispielsweise einen solchen Defekt wieder auch kosmetisch vernünftig zu verschließen.
Bei schwarzem Hautkrebs sieht es dann aber mitunter anders aus. Was gibt es da heute für Therapien, wenn der jetzt gestreut hat?
Ja, es gibt dort die neuen Checkpoint-Inhibitoren, so nennt sich diese Gruppe, oder aber die sogenannten Target-Therapien. Das sind also besondere Medikamente, die man dann gibt und die dazu führen, dass die Tumorzellen besser von dem Immunsystem erkannt werden und dann also auch bekämpft werden können. Bei den Target-Therapien ist der Vorteil, dass das in Tablettenform passieren kann. Und bei den Checkpoint-Inhibitoren ist das bis jetzt zumindest so, dass das alles Infusionstherapien sind, die man entweder 14-tägig oder alle 4 Wochen über ein Jahr gibt.
Okay. Frau Elbermal, Sie haben ja oder Sie begegnen ja jetzt, Sie sind ja jetzt seit fast 30 Jahren als Hautärztin auch tätig und in Ihrer Praxis treffen Sie fast täglich Patienten mit krankhaften Hautveränderungen, die der Sonne geschuldet sind. Was machen die Leute falsch? Ich gebe zu, auch ich habe das Thema Sonnenschutz schon oft unterschätzt. Wo ist die Problematik?
Ich glaube, die Problematik fängt damit an, dass wir braune Haut als schöne Haut empfinden. Das ist ein ganz großes Grundproblem und das ist tief in unserer psychologisch in uns verankert und da bin ich auch gar nicht frei davon. Ich finde auch so gebräunte Haut eigentlich schön, aber gebräunte Haut ist letztlich ja nur ein Zeichen dafür, dass der Körper sich schon gegen die Sonne wehren musste und wenn wir dahin kommen würden, wie früher, dass weiße Haut ein Schönheitsideal ist, dann wäre schon ganz, ganz viel gewonnen. Weil früher waren die Leute einfach, sie waren bekleidet. Es war gar keine Frage, egal wie heiß es war, die Leute waren langärmlich. Die Leute haben Hüte mit großen Krempen getragen. Die Leute haben Sonnenschirme benutzt. Das sind alles Dinge, die sind uns heute völlig fremd.
Wie schütze ich mich denn richtig? Also wo geht es los?
Was haben Sie für Tipps? Am besten, der beste Sonnenschutz ist tatsächlich Kleidung. Das ist bei uns sehr verpönt, kann man sagen. Sobald die Sonne draußen scheint, laufen die Leute mit Spaghetti-Trägern, mit kurzen Hosen. Hüte sieht man selten. Und wenn man da schon umsteuern würde, auch schon bei Kindern und Jugendlichen, da wäre sehr, sehr viel gewonnen. Und die Stellen, die man nicht schützen kann mit Kleidung, die kann man sich natürlich dann mit Sonnencreme eincremen. Und natürlich auch, wenn man am Strand ist, ganz klar. Aber man kann auch versuchen, sich mehr im Schatten aufzuhalten.
Jetzt gibt's ja unzählige Produkte in der Drogerie und in der Apotheke mit Lichtschutzfaktor von 10 bis 50. Woher weiß ich denn, welcher Lichtschutzfaktor der richtige für mich ist? Was sagt die Zahl mir überhaupt?
Die Zahl bedeutet letztlich, dass ich um den Faktor, sagen wir mal 30 bis 50, länger in der Sonne bleiben kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Und das zeigt schon, dass das eine sehr theoretische Zahl ist.
Das kommt dann auch wieder auf den Hauttyp an.
Das kommt vor allem auf die sogenannte Galenik an. Galenik heißt, in welcher Zusammensetzung ist das in der Creme. Wenn ich einen Lichtschutzfaktor 50 habe, dann kann ich ja eigentlich 50 Mal so lange in der Sonne bleiben, ohne dass ich einen Sonnenbrand kriege. Es funktioniert aber nicht, weil schon nach 5 Minuten ist der wahrscheinlich von meinem Schweiß weggeschwitzt. Ne? Mhm. Also es hängt nicht nur vom Lichtschutzfaktor ab, sondern zum Beispiel auch davon, wie wasserfest ein Produkt ist. Ist es ein Gel? Ist es eine etwas festere Lotion? Dann gibt es diese weißmachenden mineralischen Sonnenschutze, die sehr unbeliebt sind, die aber sehr, sehr effektiv sind, weil die gut auf der Haut haften. Also das sind viele Kriterien, die da zusammenkommen, sodass der Lichtschutzfaktor selbst gar nicht so eine große Rolle spielt. Also zwischen 30 und 50, das ist alles in Ordnung.
Alles darunter ist dann aus Ihrer Sicht eigentlich überflüssig, oder?
Ja, also das ist, kann man heute so sagen. Heute gibt es auch nicht mehr sehr viele Produkte mit niedrigerem Lichtschutzfaktor.
Was halten Sie von solchen Bräunungsbeschleunigern wie Ölen? Wie schädlich ist das?
Die sind natürlich dadurch schädlich, dass sie noch die Penetration des UV-Lichts noch verstärken.
Sie machen also die Haut durchsichtiger.
Genau.
Für das UV-Licht.
Das klingt nicht gut.
Nee, genau.
Kann ich mich dann, wenn ich mich öfter eincreme, länger in der Sonne aufhalten oder ist das ein Irrglaube? Wenn ich jetzt nachcreme, kann ich dann länger in der Sonne bleiben?
Ja, dann kann man schon zu einem gewissen Grad länger bleiben, aber nicht unendlich lang. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn ich mich jede Stunde eincreme, kann ich den ganzen Tag draußen bleiben. Das funktioniert nicht.
Aber was ich natürlich machen kann, ich kann langsam steigern. Ne? Mhm. Ich kann also heute nur 3 Minuten in der Sonne bleiben und morgen 10 Minuten in der Sonne bleiben. Wenn ich also über eine gewisse Zeit in der Sonne bleibe, dann gewöhnt sich die Haut und sie bräunt nach und schützt sich damit.
Ah, okay. Muss ich mich dann auch im Schatten eincremen?
Ja, klar.
Das hängt davon ab, wie hell es ist.
Ja, okay.
Also wenn es draußen bedeckt ist und gleich die Regenwolken kommen, vielleicht nicht unbedingt, aber sonst ja.
Ja, jetzt haben wir heute schon sehr, sehr viel erfahren. Ich würde ganz gerne noch fragen, viele Leute ich habe schon oft gehört, sagen wir es mal so, dass die Leute Angst haben, wenn sie jetzt die Sonne meiden und sich eincremen, dass sie dann nicht genug Vitamin D aufnehmen. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist auch tatsächlich ein Punkt, weil das Vitamin D durch eine bestimmte Wellenlänge des UVBs in unserer Haut gebildet wird. Und deshalb ist es auch so, dass man die Sonne nicht komplett meiden sollte. Aber es reicht schon es reicht eine kurze Zeit und auch eine kleine Fläche der Haut, um genügend Vitamin D zu bilden. Und zum Beispiel, also wenn man zum Beispiel sich mal 5 Minuten im Sommer im Bikini in die Sonne legt, dann reicht das schon für die Vitamin-D-Bildung für den ganzen Tag.
Also, ah, okay.
Mhm. Und man sollte auch, das kann man auch ruhig mal machen, und man sollte auch zusehen, dass nicht immer nur die gleichen Stellen von der UV-Strahlung belichtet werden, also immer nur Gesicht und Hände, ne, weil die dann natürlich ein erhöhtes Hautkrebsrisiko mit der Zeit bekommen. Aber so ein ganz kurzes Sonnenbad ohne Sonnenbrand ist durchaus vertretbar.
Und zwar an andere Körperstellen, ne?
Ja,
also
okay.
Bauch oder Rücken oder sowas.
Okay. Ne?
Genau, die können ja auch Vitamin D bilden.
Wie schütze ich Kinder speziell vor UV-Strahlung? Können Sie da vielleicht noch kurz drauf eingehen?
Also Kinder schützt man wirklich am besten durch Kleidung.
Mhm. Gerade dann, diese spezielle UV-Kleidung gibt es ja auch.
Ja, die also auch getestet ist und auch quasi auch den Schutz also auch garantiert.
Wobei man sagen muss, jede Kleidung, die etwas dicker ist, also wenn die nicht gerade so durchsichtig ist, schützt natürlich.
Mhm, okay.
Na, also wirklich Kleidung, Hut aufsetzen, so ein Hütchen mit Krempe und natürlich dann die freigetragenen Stellen noch eincremen.
Ja, wir haben heute wirklich sehr viel erfahren von Ihnen. Vielen, vielen Dank. Was mich noch interessieren würde, Frau Elgermal und Herr Elgermal, Sie sind nun ein Dermatologenpaar im Doppelpack. Wie sind Sie denn, Frau Elgermal, eigentlich zur Dermatologie gekommen? Was fasziniert Sie an diesem Fachbereich?
Also bei mir war es so, dass ich die Dermatologie ich glaube, im siebten Semester, als wir das erste Mal Derma hatten, ne? Und da habe ich diese Faszination für das Fach sofort entdeckt. Also das war irgendwie so eine Leidenschaft, die da in mir erweckt wurde und die mich nie wieder verlassen hat. Und ich wusste dann sofort, das ist das Fach, was ich machen will. Und da habe ich auch sehr stark drauf hingearbeitet. Also ich habe dann, wir kommen ja aus einer ganz anderen Zeit. Heute kriegt jeder eine Stelle. Aber wir kamen aus der Zeit der sogenannten Ärzteschwemme. Und wenn man da an so einer Universitätsklinik in Bochum in der Hautklinik eine Stelle haben wollte, dann musste man dem Chef schon bekannt sein. Und genauso habe ich es gemacht. Ich habe meine Doktorarbeit da gemacht. Ich habe formuliert. Ich saß da in den Frühbesprechungen bei den Hautrunden habe auch mein im PJ in diesem praktischen Jahr diesen ein Tertial da in der Dermatologie gemacht und das so mit der Muttermilch aufgesogen.
Was fasziniert Sie an der Haut als Organ, Herr Elgermal?
Ja, es ist ja eigentlich, das Interessante ist ja, dass die Haut uns direkt sichtbar ist. Und das ist natürlich ein morphologisches Fach, aber es ist eben ein Fach, wo wir eigentlich keine Hilfsmittel brauchen, um die Haut zu untersuchen. Aber ich bin trotzdem, sagen wir mal, schon ein Technikfreak und ich verwende also auch gerne irgendwelche Hilfsmittel wie neuronale Netze oder andere Dinge.
Was ist ein neuronales Netz?
Das ist ein Gerät, also neuronales Netz in Kombination mit einer Kamera ist ein Gerät, mit dem ich gucken kann, wie wahrscheinlich eine Veränderung in einem Muttermal bösartig ist oder gutartig ist. Also das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wo wir eine technische Neuerung in die Dermatologie eingeführt haben. Oder auch Ultraschall. Ich verwende auch ganz hochfrequenten Ultraschall, um die Dicke von Hauttumoren vor der Operation zu messen, um dann vielleicht auch schon sozusagen in Erwartung der Operation zu sagen, das ist also eher was Dickeres, ich muss also eher tiefer operieren oder nicht.
Ein unglaublich spannendes Feld, die Dermatologie, die jedes Alter betrifft. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Ich hoffe, die Zuhörer konnten das ein oder andere mitnehmen. Wer sich weiter über das Thema Hautkrebs und Screening informieren möchte, der kann das auf der Webseite der dermatologischen Praxis im MVZ Jungstilling unter www.mvz-jung-stilling.de/dermatologie-siegen. Und Infos zur Therapie von Hautkrebs gibt es auch auf der Homepage der Dermatologie in Freudenberg unter www.krankenhaus-bethesda.de/dermatologie. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an Sie beide. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie da waren und wir miteinander sprechen konnten. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, wir treffen uns vielleicht nochmal zu einem anderen Thema.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Das hat Spaß gemacht bei Ihnen.
Sie hörten Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.